Herzlich willkommen und hallo zu Folge 178 vom Aus dem Exil Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Wir wollen heute wie jede Woche über Fortuna Düsseldorf sprechen und das tun wir in folgender Runde. Erstmal mit dem Jan. Hallo Jan.
Hallo zusammen.
Dann bin ich natürlich am Mikrofon, der Lukas. Hallo. Und neben mir sitzt der Moritz.
Ja, schönen guten Abend. Wir sitzen tatsächlich nebeneinander und wollen deswegen vielleicht schon mal vorweg sagen, es tut uns leid, sollte die Qualität der Aufnahme nicht in gewohnter Brillanz sein, weil wir im Urlaub sind. Wir nehmen uns die Zeit für euch, um auch aus dem Urlaub diese Folge aufzunehmen. Schön, dass ihr da seid.
Man muss jetzt folgendes inneres Bild sich vor Augen führen. Ja, die Herren oberkörperfrei auf dem Balkon lassen sich die Sonne aufbrezeln, während ich hier im wärmsten, heißesten Raum dieser Wohnung sitze, gerade das Fenster zugemacht habe, damit wir irgendwie nicht die Straße hören und wahrscheinlich in der nächsten halben Stunde einfach entweder an Schweiß ertrinken oder einfach nur an Mangel an Sauerstoff ersticken werde. Ja, während sich Moritz und Lou die Caipirinhas hier ganz genüsslich nebenher reinstellen.
Ja, ganz genau. Der kräftige Rote ist eingeschüttet, der zweite Hemdknopf ist geöffnet und die Hitze flirrt am Horizont und der Tag geht zu Ende.
Ja, ja. Die Sonne geht gerade unter, es ist wirklich sehr schön.
Ich hasse euch sehr. Es ist wirklich sehr, sehr unangenehm in diesem Raum.
Ja, ein großes Sorry nochmal für die Aufnahmesituation. Wir haben das Möglichste versucht, uns irgendwie so angenehm wie möglich zu machen.
Und das ist ja auch eine gute. Also das war schon
für euch.
Ja. Ich meine, das ist auch eine gute Tradition. Also ich meine, ist ja nicht das erste Mal, dass wir von genau diesem Ort hier aus aufnehmen. Also es begleitet diesen Podcast auch.
Ja, ich habe ja uns wirklich seit Jahren zuhört, der kennt diese Urlaubsfolgen, die in schöner Regelmäßigkeit oder Unregelmäßigkeit dann ab und zu mal reinkommen. Bald sind dann ja auch die Urlaubszeiten vorbei und dann ist alles wieder wie sonst.
Und vielleicht erkennt ihr ja sogar den Papageien schon, der im Hintergrund immer wieder schreit. Wir hoffen, man hört ihn nicht zu laut. Nicht unser Papagei.
Der ist Nachbarn. Der, während meine Brille jetzt gerade anfängt zu beschlagen, während ich rede, können wir vielleicht inhaltlich vorangehen.
Ja, wir sollten dann uns vielleicht ein bisschen sputen, solange wir noch aufnehmen können, wenn es bei Jan schon so kritisch wird. Trotzdem wollen wir natürlich vorher noch mal kurz darauf hinweisen, dass wir in der vergangenen Woche eine besondere Folge veröffentlicht haben, eine Folge zu Fortunas Finanzen. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, hört da doch sehr, sehr gerne rein. Ich glaube, es ist ein großer Gewinn und gibt immer ein gutes Verständnis dazu, was denn bei Fortuna eigentlich gerade so passiert und was vor allen Dingen auch nicht passiert.
Ja, genau. Wir haben just dazu bei Twitter eine Frage bekommen, wo ich sagen würde, bin ich spontan erstmal selber mit überfragt und leite das jetzt quasi virtuell auch an David weiter, diese Frage zu beantworten. Was ich aber generell super finde, ist, dass in dieser Folge, finde ich, nochmal deutlich wird, warum die Fortuna nicht mit den Millionen, die man jetzt vermeintlich eingenommen hat und als Überschuss hat aus den Transfers von Ciolis und Engelhardt, warum die nicht sofort wieder reinvestiert werden können in den Kader. Und da, finde ich, bietet diese Folge nochmal wirklich einen tieferen Einblick da rein. Also anhören.
Trotzdem ist es ja so, dass man eben durch diese Transfers zumindest ein bisschen freiere Hand jetzt irgendwie bei den Transfers hat. Und da hat man jetzt vielleicht sogar ein bisschen unerwarteterweise sogar noch einen kleinen Aufschlag für bekommen. Denn, was wir, glaube ich, vor einer Woche noch nicht unbedingt erwartet hätten, Taka Uchino wechselt den Verein und hat Fortuna sogar noch eine Ablösesumme eingebracht. Und so wie man munkelt, auch eine gar nicht so wahnsinnig geringe, das soll irgendwie in Richtung von 500.000 gegangen sein, wechselt in die Emirate zum amtierenden Meister da und hat da augenscheinlich einen verdammt guten Vertrag angeboten bekommen. Es wird ja schon auch teilweise ziemlich kritisiert, dass er diesen Schritt macht. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, bei den Dimensionen, die da kursieren, die sein Gehalt da betragen soll, kann man ihn da, glaube ich, wirklich nur absolut zu beglückwünschen.
Ja, bin ich komplett deiner Meinung. Also ist doch fantastisch. Ich meine, bei Takauchino ist es zumindest eine Möglichkeit gewesen, dass er nie in der zweiten Liga wirklich Fuß fassen hätte können. Und ich meine, der Mann möchte Profifußballer sein, da muss man Geld verdienen auch. Und ich meine, wenn dieses Angebot, wenn diese Zahlen wirklich so stimmen, dass er über 1 Million pro Jahr verdient, dann ist das doch fantastisch. Also, und wenn, also es kann man wirklich nur herzlichen Glückwunsch und alles Gute sagen, würde ich sagen.
Ich glaube auch, also wenn wir uns das alle mal vorstellen, auch mal abseits der speziellen Situation, wenn dir halt jemand dein Gehalt mal Faktor 6 wahrscheinlich ungefähr
Ja,
anbietet,
mindestens.
ist es schon, ja, ein mindestens. Das ist, glaube ich,
Ja.
sehr, sehr konservativ geschätzt. Es ist einfach eine krasse Sache. Aber wenn man das jetzt vielleicht mit irgendeinem Premier League-Profi vergleicht, der so oder so ausgesorgt hat, und da geht es dann nur um verschiedene Dimensionen von ausgesorgt, kann ich so eine Kritik auf jeden Fall nachvollziehen. Aber genau wie du gesagt hast, Moritz, bei Takaucino ist das jetzt erstmal die Bestätigung, dass halt diese Idee halt auf Profifußball zu setzen erstmal die richtige gewesen ist. Und das zieht er halt mit diesem Vertrag halt irgendwie erstmal klar. Und man hätte eben in deiner Situation, glaube ich, nicht damit rechnen können, dass er halt zwingend die nächsten Jahre sicher ein richtig gutes Gehalt bekommt. Und das musst du eben als Fußballprofi, weil du halt einfach eine begrenzte Anzahl von Jahren hast, in denen du halt mit dieser Berufsausbildung halt wirklich Geld verdienen kannst. Und ja, ich glaube, da können wir wirklich alle uns erstmal für Uccino freuen. Und mein Gott, also wenn dieser Vertrag zu Ende ist, falls er denn überhaupt in Gänze erfüllt, das weiß man ja auch nicht immer, hat er noch viel Karriere vor sich und kann dann immer noch irgendwo hinwechseln, wo wir ja, wo man vielleicht irgendwie noch mit etwas mehr Interesse drauf schaut und vielleicht sieht man sich ja sogar ein zweites Mal. Eben. Ich glaube, wir können uns ja schon auch relativ sicher sein, dass man in der sportlichen Führung der Fortuna relativ sicher ist, dass man ja sportlich auf Uchino schon verzichten kann. Da hat man ihn, glaube ich, nicht als langfristigen Konkurrenten von Zimbo gesehen. Und ja, deswegen trennen sich dann jetzt eben hier die Wege. Aber ich glaube nicht, ohne dass wir uns an diesen Spiel erinnern werden, denn es gibt ja schon den ein oder anderen großen Moment, den er in den wenigen Einsatzminuten, den er gehabt hat, zusammen ja, mit uns geteilt hat.
Ja, ich meine, sein erster großer Auftritt war dieses Corona-Paderborn-Spiel halt, wo irgendwie Fortuna eigentlich nur noch 6 Profis hatte oder so und da dann irgendwie kurz vor Ende, glaube ich, noch das 1-1 kassiert hat. Aber da war Uchino zum Beispiel auch einer, der sich da von vorne bis hinten aufgerieben hat. Und das hat er ja auch wirklich immer getan. So war, also hat ja größten Einsatz und so gezeigt. Und natürlich irgendwie tragischer Held der letzten Saison, des letzten Spiels der letzten Saison. Deswegen, wir werden Takauchi noch nie vergessen. Ich glaube, keiner nimmt ihm irgendwas übel.
Nee, mit Sicherheit nicht. Ich habe dieser gerade dieser Moment im Bochum-Spiel, wird den halt
Ja.
einfach für uns mit immer, wird den für immer mit uns Fortuna-Fans verbinden. Und allein deswegen wird er halt immer ein Fortuna sein und ein Fortuna bleiben. Und ja, ich meine, nicht zuletzt deswegen wünschen wir ihm wirklich alles, alles Gute auf seinem weiteren Weg und mehr solche wunderschönen Spiele, wie er gegen Pauli im Viertelfinale abgerissen hat. Er ist schon auch irgendwo ein Big-Time-Player. So, dann
Ja.
würde ich sagen, wir müssen uns trotzdem noch über ein weiteres Gerücht unterhalten, das gerade rund um die Fortuna herum wabert. Fortuna soll nämlich laut verschiedenen Medienberichten daran interessiert sein, Benito Raman zurückzuholen. Ja, was sind denn da eure ersten Gedanken zu Jan? Konntest du wirklich glauben, dass das ein echtes Gerücht ist, als du davon zum ersten Mal gehört hast? Oder hast du das von der Ente gehalten?
Ich habe es sofort geglaubt. Das macht für mich so viel Sinn, dass der Name irgendwie auch ploppt. Also nicht in dem ersten Moment, sondern ich habe dann halt, ne, dann liest man rein, okay, in welcher Situation befindet er sich gerade. Und dann nennt man sich, ja, das macht einfach Sinn. Also sportlich vielleicht nicht Sinn, aber dass es als Gerücht aufploppt und dass die Fortuna damit dann sich anscheinend doch irgendwie beschäftigt, ist halt, ne, dann halt nicht überraschend, wenn man sich denkt, okay, man kennt den Spieler schon, das ist halt ein kurzer Scouting-Weg oder auch gar kein Scouting-Weg, den man da eingehen muss. Und man kann ihn eventuell gebrauchen als mit dem, was er da halt anbietet, zumindest in der Theorie, alles in der Theorie, ja. Und es ist nicht das Beuteschema Kreuzbandriss, aber halt Spieler,
das andere.
Ja, das andere Äquivalent, ja. Nur dass er halt nicht bei Wolfsburg spielt. Ja,
also halt, Beuteschema Karriereknick, ja stimmt.
Genau, Beuteschema großer Karriereknick. Ja, nur halt, ich weiß nicht, ob das der Wolfsburger Verein der Super League ist, bei dem er da gerade spielt oder auch nicht. Man weiß es nicht. Ich jedenfalls nicht. Und also das ich habe sofort geglaubt, dass das da was dran ist. Und ich habe auch dann alles, was danach kam, hat mich nicht überrascht, dass das jetzt immer konkreter wird, auch wenn noch nichts klar ist und noch, natürlich noch immer alles schief gehen kann oder nicht schief gehen kann oder ich weiß gar nicht, wie ich das bezeichnen soll. Also wenn jemand. Also ich kann mir schwer vorstellen, dass das funktioniert.
Also ja, es gibt ja wahrscheinlich zwei Arten, wie man das besprechen muss. Es gibt den emotionalen Faktor, den können wir vielleicht später besprechen. Und da widmen wir uns jetzt erstmal dem sportlichen Faktor. Und da hast du große Bedenken, Jan. Und ich glaube, da bist du von uns allen noch nicht der Einzige. Was sind denn die Hauptbedenken, die dir in den Kopf kommen, warum das nicht funktionieren könnte?
Oh. Also man muss Rückholaktionen, also meiner Einschätzung nach, und die mag man als nicht besonders tiefsinnig sehen, sind Rückholaktionen ja halt in der Vergangenheit, hat man immer wieder auch bei anderen Vereinen gesehen, eher schwierig. Warum? Weil es gibt ja Gründe, warum diese Spieler zurückkommen. In der Regel nicht, weil es so gut geklappt hat, da wo sie herkommen. Das ist bei Benito Raman ja ganz klar der Fall. Also der hat, glaube ich, also die Anfangszeit bei Schalke 04, wo das halt bei Schalke irgendwie noch gut läuft, bevor sie dann irgendwie abgestiegen sind und weitergegangen sind, war das, glaube ich, ein ganz, ganz schwerer Weg nach unten bei Benito Raman. Und wir wissen ja auch, wie wichtig halt, ne, Selbstvertrauen, Erfahrung der jüngsten Zeit, in Strukturen gespielt zu haben, die einen stützen, die einem Selbstvertrauen, aber auch eine Weiterentwicklung ermöglichen. All das ist bei Benito Raman nicht der Fall. Der hat natürlich gewisse Qualitäten auf dem Papier, aber ob der die halt wieder bei der Fortuna abrufen wird können, das wage ich doch mal ganz stark zu bezweifeln. Ja, und wenn das klappt, okay, dann habe ich falsch gelegen, wenn er überhaupt kommt, ja, und alle anderen, das war dann doch ein cleverer Deal und so weiter und so fort, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt einfach super gering.
Plus, dass es wahrscheinlich eben auch noch einen finanziellen Faktor gibt, weil auch ein Benito Raman wird, auch wenn es, glaube ich, jetzt die letzten 4 Jahre seiner Karriere eigentlich stetig bergab ging, auch wenn er halt nur noch jetzt bei Transfermarkt 10% seines ursprünglichen Marktwerts von vor 4, 5 Jahren hat, auch wenn es dann nur bergab ging eigentlich in den letzten Jahren, wird er trotzdem noch relativ viel Geld verdienen wollen. Und es wird ja durchaus auch spekuliert, dass Fortuna da auch noch eine Ablöse zahlen muss im 6-stelligen Bereich. Und das ist dann, glaube ich, so der letzte Punkt, wo ich mir halt sage, nee, also das sehe ich überhaupt nicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass das klappt, ist gering. Wenn der kommen würde für ja wirklich einen schmalen Taler, vielleicht einen sehr leistungsbezogenen Vertrag, könnte ich mich da halt irgendwie noch reinquatschen lassen und wäre da halt irgendwie nicht ganz so negativ. Aber wenn man sogar noch eine Ablöse zahlt, sehe ich das halt überhaupt nicht und würde auch eigentlich dir da komplett zustimmen, Jan, und würde sagen, ich wünsche mir nicht, dass dieser Deal halt wirklich realisiert wird.
Wo soll der eigentlich spielen?
Links außen.
Ja, würde ich jetzt auch denken.
Ja.
Ja, oder? Das ist noch, also vorne
ja,
drin
ja,
macht keinen Sinn.
Was dann noch nicht, was dann vielleicht auch irgendwie noch, dass du halt noch eine zweite Option hast, so als hängende Spitze.
Ja, genau.
Wenn Rossmann irgendwie einschlagen sollte, so, es kann ja irgendwie auch sein, dass man das so ein bisschen auffällt. Aber ich glaube auch, die ursprüngliche Position, für die man den haben will, ist halt die linke Außenbahn, die linke offensive Außenbahn.
Ich auch sagen. Also wir müssen ja jetzt vielleicht auch nicht so viel noch ins Detail gehen, bis da nicht irgendwas fix ist. Genau, meine 2 Cents sind noch, dass halt meiner Meinung nach, wenn das zustande kommt, unheimlich viel Druck auf dem Typen wieder liegt, was halt auch nicht, also was bei Zjollis ja zum Beispiel nicht so krass der Fall war, vielleicht für ihn selber, aber erstmal nicht vom Umfeld, dass die Fortuna ist. Das wäre ja jetzt andersrum. Und das andere ist, dass er sich ja durchaus auch unbeliebt gemacht hat im Umfeld. Wobei ich ein paar Sachen, also ich habe das nicht mehr so richtig auf dem Schirm. Das Einzige, was ich noch präsent hatte, war, dass er eben sagt, ich kann hier für 5 Jahre unterschreiben und was hat er, 1,25 Millionen im Jahr verdienen, dafür habe ich mir für meine Familie ausgesorgt. Und da sind wir wieder bei Uccino, geht in die Emirate. Man, natürlich machst du das und das finde ich halt wirklich gar keine, also das ist kein Affront, finde ich. Und naja, könnte natürlich trotzdem sein, dass er ein schwieriger Charakter ist und da kann man dann drauf hoffen, dass Daniel Thun ihn einordnet. Aber ich würde beantragen, wir sprechen drüber, wenn es funktioniert hat oder so.
Ja, vielleicht müssen wir da in der nächsten Woche irgendwie drüber sprechen. Dann können wir da vielleicht irgendwie nochmal weiter in die Tiefe gehen, falls es nötig sein sollte. Sonst ist das vielleicht am Ende auch nur irgendwie eine kuriose Erinnerung, die wir haben werden an diesen Sommer.
Ja. Es gibt ja auch noch andere Baustellen im Kader.
Es gibt durchaus noch andere Baustellen im Kader und das haben wir jetzt am vergangenen Samstag im Spiel gegen den KSC ja durchaus in der einen oder anderen Situation auch ganz gut aufgezeigt bekommen. Ja, die Fortuna hatte ihr erstes Heimspiel, konnte das nicht gewinnen, sondern spielt 0-0 gegen den Karlsruher SC und ja, geht da am Ende vielleicht ein kleines bisschen unzufrieden aus dieser Partie, aber ehrlicherweise vielleicht irgendwie in Anbetracht der Umstände nicht allzu sehr, wie zufrieden oder unzufrieden wir sind, müssen wir dann jetzt gerade, glaube ich, mal rausfinden. Und ja, müssen dazu wahrscheinlich irgendwie erstmal klären, ob wir das Spiel bekommen haben, mit dem wir gerechnet haben oder nicht. Ich habe ja ehrlicherweise, glaube ich, das Spiel ein bisschen zu gut verkauft in der Vorschau letzte Woche, weil ich, glaube ich, ein bisschen zu sehr beschrieben habe, wie ich mir ein Spiel von den beiden Mannschaften am 10. Spieltag vorstelle und nicht am 2. Spieltag und hätte mich vielleicht ein bisschen mehr darauf stützen müssen, was wir von der Fortuna im Darmstadt-Spiel gesehen haben. Weil so wahnsinnig viel Neues haben wir doch jetzt, glaube ich, schon wieder nicht an Erkenntnissen mitgenommen in diesem Spiel, oder?
Nö, gar nichts. Also muss man wirklich so sagen. Also es gab so ein, ich hatte ja auch diese Vorberichterstattung nochmal im Hinterkopf und auch diesen Optimismus, dass es ein sportlich ansehnlicheres Spiel werden würde als das Spiel zuvor. Und dann läuft das Spiel und dann fällt einem quasi so ein bisschen so der Schleier der sich selbst einredens runter und denkt man sich, ah ja klar, die können natürlich kein Tor schießen. Wie wollen die denn ein Tor schießen? Und zwar beide Mannschaften, ne? Und das ist halt etwas, was dieses Spiel halt zu einem 0-0 macht. Ja. Und nicht zu einem sehr attraktiven Fußballspiel. In der zweiten Halbzeit wurde es ein bisschen besser, in der ersten Halbzeit war es. Ja. Also die ersten 10 Minuten habe ich halt gedacht, okay, ich bin beeindruckt von einer Mannschaft, und das war der Karlsruher SC. Weil die haben in den ersten 10 Minuten halt klar gezeigt, dass sie einen guten Defensivplan oder einen klaren Plan gegen die Fortuna hatten. Zum Teil sogar offensiv ein Stück weit hat man gesehen, okay, wenn das jetzt weiter so geht, dann geht es schief. Aber es ist nicht weiter so gegangen, sondern die Fortuna hat ihr Spiel stabilisiert. Und dann machen die da halt eine blitzsaure Defensivpartie und nach vorne geht halt nichts.
Ja, ich möchte ganz kurz noch anfangen, dass das 0-0 eine Überraschung ist. Da können wir nichts für, weil das ist das letzte Mal passiert vor ziemlich genau einem Jahr. Im zweiten Spieltag der zweiten Bundesliga gegen St. Pauli. Also 0-0 gab es wirklich nicht viel. Vielleicht habe ich eins übersehen, aber.
Aber vielleicht passt da auch der zweite Spieltag. Das ist vielleicht kein Zufall.
Ja. Den ersten Spieltag hat man damals übrigens auch mit 1-0.
Ja, aber das Spiel.
Aber es ist schon auch ein ähnliches Spiel gewesen.
Ja. Nee. Also das erste Spiel, das zweite Spiel war gegen St. Pauli, war sehr anders als das Spiel gegen Karlsruhe.
Ich meinte speziell das Spiel gegen Hertha. Ne? Es ist auch einfach genau dieser Tune-Ansatz, okay, ne, wir machen das Minimum, was wir irgendwie tun müssen, aber bieten auf keinen Fall zu viel an und schauen halt, ob der Gegner sich selber schlägt. Und wenn er sich halt nicht selber schlägt, und das haben die Karlsruher nicht gemacht an diesem Tag, dann gehst du halt eben mit einem 0-0 da raus und hast dann halt irgendwie einen Start mit 4 Punkten. Und das ist ja erstmal irgendwie in Ordnung. Und ich glaube, genauso sollte man wahrscheinlich irgendwie mit diesem Spiel halt umgehen. und sich irgendwie nicht zu sehr verrückt machen mit den Defiziten, die wir gesehen haben. Aber ich glaube, genau das ist es, was wir jetzt in den nächsten Minuten tun werden, weil es gibt schon auch noch Defizite zu besprechen und die hat man ja schon in diesem Spiel auch wirklich deutlich gesehen.
Ja, schon auch einfach, ja, du darfst, Jan.
Nee, bitte, hau rein.
Ja, schon auch einfach eben Sachen, jetzt bin ich ein bisschen aus dem Konzept gebracht, aber ich versuch's nochmal, so ein paar Sachen, die man halt gesehen hat, die auch einfach noch mit Kaderlücken zu tun haben, mit Sachen, die die Spieler dann übernehmen müssen, die ihnen nicht so wirklich liegen. Also erstmal Tim Rossmann hat gestartet, ne, für Danny Schmidt, das war die Veränderung in der Startelf. Genau, und es hat sich halt so ein Bild ergeben. Wie immer macht man natürlich viel über rechts. Klaus und Simbo harmonieren ganz gut und können auch beide auf ihrer Seite auch bis zur Grundlinie durch und sich auch gegenseitig immer wieder Anspielstationen bieten. Das war's dann aber auch mit den Anspielstationen, die du außerhalb, also diese Zweierkonstellation funktioniert gut und dann funktioniert natürlich Innenverteidigung mit Tanaka gut.
Und aber das nicht war, in der ersten Halbzeit. Denn das war das Problem. Die haben ja mit ihrer Aufstellung, mit dem Zweiersturm, haben die das ja komplett rausgenommen. Die Chaos.
Naja, dem Zweiersturm und dann halt auch noch einen dritten, der viel mit angelaufen
ist. Ja, also die haben den Aufbau der Fortuna in der ersten Halbzeit ziemlich auseinandergenommen. Und dann mussten die ja quasi verändern und quasi nicht über Tanaka aufbauen. Und das hat die Sache jetzt nicht besser gemacht, wie man sich das vorstellen kann, insgesamt spielerisch. Deshalb meine ich ja, dass ich an den ersten Minuten ziemlich gedacht habe, okay, Karlsruhe hat Fortuna sehr gut gescoutet, das ist ja nicht ganz schwer, aber ne, die waren gut eingestellt, dann braucht es halt immer ein bisschen, bis die Fortuna dann halt wieder was verändert hat. Das war aber schön zu sehen.
Ja, aber das fand ich nicht, ich weiß genau, was du meinst. Ich habe mir das auch aufgeschrieben, aber es war nicht sehr lange so. Also es war eine kurze Phase und dann hat man, glaube ich, ein bisschen weiter rausgeschoben, weil dann eben diese drei anlaufenden auch nur nicht mehr die vier abgedeckt haben und das Pressing wurde nicht mehr so effektiv. Würde ich schon sagen, hat man relativ schnell in den Griff bekommen, so. Aber hast du recht.
Das war ja auch kein Pressing, so. Wir haben ja einfach nur Sachen zugestellt.
Ja.
Genau. Und ich fand es ja auch krass, dass Fortuna da kein Rezept hatte, um da schnell zu reagieren, weil was die Karlsruher ja vor allen Dingen gemacht haben, war halt quasi die rechte Spielfeldhälfte mehr oder weniger beim Aufbau so zuzustellen, dass man eigentlich über links, über Oberdorf auf die linke Seite hätte aufbauen müssen. Das hat Fortuna aber nicht gemacht, sondern man hat einfach trotzdem weiter halt einfach über die rechte Seite versucht aufzubauen, hat es dann irgendwie auch gemacht und ist deswegen halt immer wieder in Situationen gekommen, die halt ein bisschen gefährlich waren oder hat dann den Ball trotzdem, wie man das wollte, zu Zimbo, zu Klaus halt bekommen, aber die hatten dann immer ein Mehr von Gegenspielern halt gegen sich oder waren einfach relativ gut zugestellt und dann war es halt super ungefährlich und dementsprechend hat man wirklich kaum irgendwelche Chancen entwickeln können in der ersten Halbzeit. Also ich glaube, die gefährlichste Chance, die Fortuna hatte, ist dieser Fernschuss von Felix Klaus in der 39. Minute. Also das war so das erste Mal, wo man wirklich kurz dachte, so, da könnte irgendwie was gehen und dann geht der Schuss halt einfach vorbei. Aber immerhin, Karlsruhe war da ja schon deutlich gefährlicher und das nicht nur durch diesen Freischuss von Vanicek in der 20. Minute, der da an die Latte geht, was wahrscheinlich die beste Gelegenheit in der ganzen ersten Halbzeit ist, sondern auch sonst sah das irgendwie alles immer ein bisschen besser aus, irgendwie im letzten Spieldrittel. Letztendlich aber auch eigentlich gar nicht zwingend so. Und deswegen ist es dann ein Spiel, wo man sich in großen Teilen wirklich einfach neutralisiert hat.
Aber die Frage ist ja, wie wollte die Fortuna offensiv eigentlich spielen? Also was war denn diese Ansage vor dem Spiel? Und ich finde, es eine Sache ist halt offensichtlich, es gibt halt keinen 1,90 Stürmer, den man dann halt mit Flanken bedienen kann. Deswegen hat man das auch nicht gemacht. Also man hat halt nicht hoch reingeflankt. Also ich finde das ein Stück weit so, das hat man halt dann, wenn man so ein bisschen Handball gespielt hat mit KSC in der ersten Halbzeit, irgendwann auch gemacht, weil man halt sonst nicht reingekommen ist. Aber ich glaube, eigentlich war der Plan, quasi mit, wie das in der zweiten Halbzeit viel besser geklappt hat, mit Simbo und Klaus reinzukommen und dann halt flach reinzuspielen.
Ja.
Und das hat...
Das hat ja nicht funktioniert.
Also, das hat überhaupt nicht funktioniert. So. Also, und das Zweite, ich glaube, es gab zwei Ansagen. Erstmal so, ja, flache im 16er. Und die zweite Ansage war dann, und dann müssen wir auch mal den zweiten, den Fernschuss nehmen. Und
Ja.
das war ja völlig irrwitzig. Also die haben ja dann wirklich aus allen Lagen, und das war der zweite Halbzeit auch so,
Ja.
sich diese von mir jetzt hier quasi unterstellte Ansage des Trainerteams auch mal aus der zweiten Reihe zu schießen, sehr viel zu Herzen genommen.
Ja, also ich meine, es gibt 20 Abschlüsse, 12 davon von außerhalb des 16ers. So, das mal, ne, also kann man dann schon ablesen. Ich habe mich auch tierisch aufgeregt. Ich glaube aber, dass das Ganze auch damit zusammenhängt, dass man mit Shinta nicht den perfekten Spieler in dem auf der linken Seite hat. Weil Shinta zieht natürlich sehr in die Mitte, was Sinn macht, wenn Klaus und Matze Zimmermann, Timbo, auf der rechten Seite sich durchkombinieren, dass dann da jemand anspielbar ist. Es hat aber einfach nur dafür gewirkt, dazu geführt, dass eben diese rechte Seite sich festgespielt hat. Das hat ja in der zweiten Halbzeit besser geklappt. Ich habe nicht das Gefühl, dass so viel verändert wurde zur zweiten Halbzeit. Kommen wir vielleicht gleich noch zu. Weswegen aber auch Schinter halt relativ effektlos geblieben ist, der immer mehr in die Mitte gezogen ist. Und Emma hatte halt als einziger die Aufgabe, mal die Linie lang steil zu gehen. Aber es war natürlich sehr ausrechenbar. Und was du vorhin gesagt hast, Jan, mit der, ich glaube, Emma hat auch die meisten Flanken geschlagen, weil er halt immer komplett alleine auf weiter Flur war und keinen Anspielpartner hatte. Was du meintest, man sollte nicht flanken, du hast recht. Trotzdem gab es immer wieder Situationen, wo man mal vielleicht in Flankensituationen kommen, also in Flankennähe war, wo eigentlich die Flanke eine sehr schlechte Option ist. Aber die einzige Option blieb, weil alle im 16er verharrt haben. Das heißt, es gab so eine gute Boxbesetzung, setze ich jetzt in Anführungszeichen, was aber dazu geführt hat, dass sich nicht einer wieder nach hinten hat fallen lassen, um anspielbereit zu sein. Und das hat halt in der zweiten Halbzeit dann irgendwann etwas besser geklappt, wenn auch häufig dann ignoriert, weil dann schieße ich lieber mal aus 34 Metern drauf, als Ao Tanaka anzuspielen, der endlich mal im Rückraum anspielbar steht und den Ball weiterverarbeiten könnte.
Das sehe ich sogar ein
Dass die
bisschen anders.
Strafraumbesetzung so gut war, das ist
Ja.
nämlich überhaupt nicht,
Nee,
weil
überhaupt
ich
nicht.
hatte das Gefühl, immer wenn es halt diese furchtbaren Flanken gab, wo dann halt irgendwie Emma flach jemandem in die Beine gepasst hat, oder auf der anderen Seite war es dann irgendwie auch auf Zimbo oder auch mal Felix Klaus, die haben immer flach reingepasst und stand eben niemand im Rückraum, sondern in der Mitte
Ja, eben.
gab es halt immer die Option, Tim Rossmann steht alleine gegen 4 oder 5 Karlsruhe. Sonst stehen halt irgendwie alle um den Strafraum
Ja.
herum, aber halt auch nicht anspielbar. Und irgendwie im Rückraum war niemand. Es hat niemand Rossmann vorne im Strafraum unterstützt. Und es gab einfach überhaupt keine Option. Und dann wurde halt immer diese Alibi-Flanke gespielt. Die kam dann flach in den Fuß von Karlsruher und dann haben die Karlsruher halt gekontert.
Genau, so würde ich das auch sagen. Und das ist sogar im Vergleich bei dem Spiel sogar sehr gut zu sehen. Weil ich nämlich bei den Karlsruher das Gefühl habe, die hatten eine sehr viel bessere Strafraumbesetzung in der ersten Halbzeit. Und da kommt halt aber das gute Verteidigen der Fortuna zustande. Und ich glaube, da hätte es durchaus mit einer etwas schlechteren, individuell besetzten, aber halt auch im Verbund verteidigenderen Düsseldorfer Mannschaft schon noch gefährlicher werden können für Karlsruhe in ein, zwei Situationen. Die hatten jetzt auch nicht massive Situationen, aber wenn, fand ich den 16er da immer gut besetzt, wurde halt nur sehr gut verteidigt. Und Karlsruhe musste das ja nicht mehr machen. Es gab Ende der ersten Halbzeit dann so eine Situation, wo dann halt sich mal Klaus mal durch war, im Rückraum spielt und halt Marcel Sobotka diesen Ball halt einfach nicht annehmen kann. Das
Ja,
ist
aber
natürlich
das
auch
war.
noch ein Faktor in diesem Spiel, dass halt solche technischen Unzulänglichkeiten dann dazukommen, wenn man mal in den wenigen Momenten ist, um was
Ja.
umzusetzen.
Also mit guter Besetzung meine ich halt vor allem zahlenmäßig viele Leute. Und da gab es, da möchte ich, wenn ihr das nicht so seht, möchte ich auf jeden Fall widersprechen, weil es gab viele Situationen, wo drei, vier Fortunen in unmöglicher Position zum Anspielen, also in sehr schlechtem Positionsspiel im 16er standen und entweder Zimbo oder vor allem auch Emma keine andere Chance hatten, als eine Flanke zu spielen, die eh nicht ankommt. Dass sie dann flach und in den Fuß vom Gegner kommt, das hat ja in der zweiten Halbzeit ein bisschen besser geklappt, aber auch deswegen, weil Emma in der zweiten Halbzeit eine Anspielstation hatte, weiter hinter ihm. Dann konnte der Verteidiger sich nämlich nicht sicher sein, das ist die einzige Option, die Emma jetzt nehmen kann. Deswegen kann ich jetzt eindeutig diesen Block stellen, sondern in der zweiten Halbzeit gab es Anspielstationen hinter Emma, wo er dann wieder den Ball zurücklegen konnte. Und da sind dann Ecken wenigstens draus entstanden. Das war ja in der ersten Halbzeit auch gar nicht der Fall, dass da Ecken bei rumkommen, sondern der Ball war ja weg.
Was in der zweiten Halbzeit viel besser funktioniert hat, fand ich, dass es halt irgendwie so statisch war, dass man halt irgendwie auch mal zugelassen hat, dass Spieler mal ihre Positionen auch ein bisschen verlassen haben. Also Tim Rossmann durfte dann endlich mal ein bisschen durfte ausweichen auf die Flanken, meistens auf rechts. Dann hat man Felix Klaus seine Position im Sturm besetzt. Generell musste der halt einfach diese Position nicht halten, was auch eigentlich super wenig Sinn gemacht hat, weil man hatte immer das Gefühl, er bindet gar nicht so richtig die Innenverteidiger da. Er ist nicht wirklich anspielbereit und diese Rolle als Stoßstürmer da vorne drin, das ist nicht das Richtige. Das kann man vielleicht auch spielen, wenn man in Führung liegt, so ähnlich wie man halt auch Niemetz da dann irgendwie ganz gut bringen kann. Das mag sein, darüber möchte ich mir jetzt kein Urteil erlauben, aber wenn es halt 0-0 steht und man das Spiel gewinnen will, dann ist er nicht derjenige, der da vorne als Stürmer starten sollte. Und dass du dann halt letztendlich mit Schinter ja auch halt irgendwie dann schon zwei Positionen hast, die positionsfremd besetzt sind, ist dann vielleicht auch einfach ein bisschen viel. Und gerade mit Rossmann dann halt jemanden, der vielleicht auch gar nicht die Erfahrung hat, um halt irgendwie auf so einem hohen Niveau eine andere Position spielen zu können. Das sind dann einfach entscheidende Faktoren, die dafür sorgen, dass man dann eben nicht so gefährlich sein kann. Und ich möchte auch dir nochmal beipflichten, Jan, dass ein weiterer großer Faktor halt einfach die technischen Unzulänglichkeiten gewesen sind. Also bei Sobotka hast du schon angesprochen, in der ersten Halbzeit ist es mir auch bei Johannesson sehr, sehr stark aufgefallen. Ja. Also da würde man sich wirklich wünschen, und ich glaube, der Tim hat das auch gesagt, Moritz, ne? Wir haben da eben drüber geredet, dass man eben auch nochmal jetzt in dieser Trainingswoche ein besonderes Augenmerk aufs Techniktraining legen
wird. Naja, er hat gesagt, das Basistraining machen wir am Dienstag wieder.
Ja. Genauso sah es halt aus, ne? Dass man wirklich da einige Leute, eigentlich das ganze Mittelfeld, abgesehen vielleicht von Tanaka, die könnten wirklich nochmal irgendwie die ein oder andere Stunde brauchen, wo man sich, glaube ich, einfach über 10, über 20, über 30 Meter die Bälle zupasst und anstoppt, bis das halt einfach sitzt und bis man da halt irgendwie nicht die Fehler macht, die man eigentlich nicht machen dürfte, weil da ist einfach mehr Qualität vorhanden in diesen Spielern und die können sie im Augenblick halt nicht abrufen und das ist einfach wahnsinnig schade.
Es ist aber auch das, ja, das ist super, in technischen Unzulänglichkeiten stimmt das bei einigen, also ich unterschreibe das. Aber ich habe mir nach diesem 0-0 gedacht, eigentlich habe ich hier ein Spiel gesehen, wo relativ viele Spieler der Fortuna eine gute bis sehr gute Leistung gebracht haben. Also, dass das nicht zu mehr geführt hat, lag nicht, außer den Ausnahmen, die wir mal genannt haben, ja, nicht unbedingt daran, dass halt die Mannschaft in Breite halt nicht irgendwie individuell starke Spiele geleistet hätte, sondern halt daran, dass Karlsruhe gut stand und man dann nicht die Mittel gehabt hat. Also wenn man hier, also das war quasi ein Unentschieden, das eher auf das Trainerteam und auf das Management mit dem Kader zurückzuführen ist, ja, also der Trainer kann vielleicht mit dem Moment, den Spielern, die er zur Verfügung hat, eben nicht die Lösung offensiv anbieten. Und das Management hat bisher die Lösung noch nicht anbieten können, weil sie noch die Leute durchgeführt haben. Weil ich fand halt, defensiv war das halt wieder eine blitzsaubere Leistung. Ja, es gab ein paar Gelegenheiten von Karlsruhe, aber es war konsequent immer aufmerksam, hohe Anspannung, alles haben mitgearbeitet, genau das, was wir immer erwarten. Also, was wir vom letzten Spiel gesehen haben, was wir hier wieder sehen, was einfach für diese Mannschaftsleistung spricht und auch dafür, und das fand ich bei Christian Eichner ganz gut, was er nach dem Spiel gesagt hat, auch gerade vor dem Hintergrund dessen, was man da gegen Bochum erlebt hat. Ja, also das hat ja was mit Haltung und Einstellung zu tun und das steht defensiv auf jeden Fall da. Und offensiv, Felix Klaus hat ein super Spiel gemacht. Matthias hat ein super Spiel gemacht. Ja, also die haben doch gut gespielt. Ja. Und Jo hat auch ein gutes Spiel gemacht, hing nur da immer in der Luft rum. So, ne? Das ist so ein Punkt. Also Felix Klaus hat ein herausragend gutes Spiel gemacht.
Nee, Felix Klaus hat ein fantastisches Spiel gemacht. Das ist eine von meinen vier Keynotes zu diesem Spiel. Also kann man loben. Ja, du hast recht.
Also das ist, glaube ich, auch nicht so dramatisch. Und ich glaube, deswegen Beide Trainer waren nach dem Spiel nicht unzufrieden und auch zu Recht nicht. Ja, also, glaube ich, zu Recht. Und auch zu Recht waren sie nicht unzufrieden. Weil bei beiden hat man gesehen, okay, da passt halt vieles. Es passt halt eben noch nicht alles, was man aber einfach akzeptieren kann aufgrund der Kaderzusammenstellung und vielleicht auch noch Anfang von der Saison. Ist es auch noch okay, wenn man in den Wettbewerbsmodus langsam reinkommt? Und es sind beides starke Mannschaften, die da aufeinander getroffen sind. Ja, und bei allen anderen muss man jetzt eigentlich hoffen, dass da irgendwie eine Kaderveränderung noch was passiert. Aber auch das weiß man ja vorher.
Ich habe noch, ja, also ich pflichte dir auf jeden Fall bei. Und auch wenn wir der Nörgel-Podcast sind, bin ich auch gar nicht so unglücklich mit diesem 0:0. Wir haben jetzt schön auf dem rumgehackt, was nicht funktioniert hat. Defensiv hat es sehr gut funktioniert und Einzelne haben wirklich auch ein herausragendes Spiel gemacht. Ich fand auch Oberdorf wieder super, unfassbar. Also so eine krasse Spielintelligenz, der Mann, ich liebe sein Stellungsspiel. Und der ist ja dann auch der, der eben mal Vorstöße macht und eine Übersicht übers Feld hat, was ich auch einfach sehr liebe. Genau.
Ja, und man darf halt auch nicht vergessen, der kriegt dann hoffentlich in ein paar Wochen nochmal einen stärkeren Partner halt an die Seite gestellt. Also gerade dieses defensive Potenzial, das die Fortuna hat, das ist halt wirklich ein Faustpfand und das ist eben eine Basis dafür, auf der man dann halt langsam das Offensive halt irgendwie nachbauen kann. Und vorher sorgt das aber eben dafür, dass man halt eben schon mal regelmäßig punkten kann und dass man einfach diese Stabilität hat. Und wenn du diese Stabilität hast, dann kannst du halt den nächsten Schritt, nämlich irgendwie dein offensives Potenzial abzurufen, das kannst du dann halt viel, viel leichter machen, als wenn es halt andersrum wäre. Also ich glaube, wenn du halt nach vorne richtig gut bist, nach hinten aber super anfällig, dann ist es viel, viel schwieriger, das halt in den Griff zu bekommen, ohne das andere wieder zu kompromittieren. Und deswegen würde ich da auch beipflichten, dass wir da in einer guten Situation sind und natürlich irgendwie unzufrieden sind, weil das jetzt kein besonders schön anzuschauendes Spiel gewesen ist und wir uns da sicherlich mehr gewünscht hätten und mehr erwartet hätten. Aber ich glaube, wir können zu diesem Zeitpunkt damit zufrieden sein und dementsprechend dann die Sichtweise von Verein und, glaube ich, auch von Trainer Daniel Thun übernehmen und einfach schauen, was dann eben die nächsten Wochen kommen wird und wie sehr man sich dann eben in diesem offensiven Bereich hoffentlich auch noch bald verbessern wird.
Ja, und wenn man dann die Ansage nicht macht, man darf auch mal aus der zweiten Reihe schießen, dann...
Ja, genau, ich wollte gerade auch nochmal darauf zurückkommen.
Also das war schon echt eine Freche.
Ich weiß noch nicht mal, ob Tim das Spiel gesehen hat, aber vielleicht ist ihm jetzt die Lust auf die Weitschüsse auch endgültig vergangen, weil das war wirklich furchtbar. Und es war auch nicht immer notwendig. Weil manchmal, vor allem in der zweiten Halbzeit, gab es auch einfach Anspielstationen dann. Jetzt habe ich zweimal am Tisch gewackelt. Ich hoffe, es ist nicht zu laut für euch. Es tut mir leid.
Es hilft, wenn einem der Schweiß ins Ohr geht, dann hört man eh nicht mehr so gut, wie das gerade bei mir der Fall ist. Nein, aber
letzter Gedanke vielleicht noch ist, wäre schon auch wirklich schön, wenn vielleicht nicht nur in der Offensive bald noch die ein oder andere Verstärkung kommt. Ich weiß nicht, ob ihr so ein bisschen drauf geachtet habt. Es gab den ein oder anderen Spieler, der am Ende der Partie dann schon auch deutlich platt war. Ich möchte da besonders Emma Iua hervorheben. Der ist wirklich die letzten 15 Minuten nur noch über den Platz geschlichen und war wirklich komplett leer. Hat dann teilweise, wenn er mit nach vorne gerückt ist, halt die Sprints nach hinten nicht mehr mitmachen können. Fand ich bemerkenswert zu sehen. Also auch bitter, dass halt wieder zu so einem frühen Zeitpunkt der Saison halt der Trainer schon nicht mehr genug Möglichkeiten hat, um am Ende halt irgendwie noch ausreichend aufs Spiel zuzugreifen, wenn Spieler müde sind. Es ist auf jeden Fall nicht gut, aber ist dann ja zum Glück wenigstens an diesem Tag noch mal gut gegangen.
Das muss man schon sagen, der Kader ist halt so dünn, das ist schon...
Ja. Eine Frage habe ich noch.
Ja.
Was denkt ihr, was passiert, wenn es jetzt noch Außenbahnspieler weitere gibt? Weil ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass Johannesson und Appelkamp eigentlich ja beide eher für die gleiche Position prädestiniert sind und dass die beiden sich größtenteils um den Startelfplatz battlen müssen. wenn es auf links eine Alternative gibt, auf die man erstmal setzen kann.
Absolut.
Das wäre eigentlich fast ein Wunsch und dann hätte man wieder, also es ist in beide Richtungen, ob jetzt Abelkamp oder Johannesson, halt auch wieder eine krasse Waffe, die du von der Bank bringen kannst. Und dann hättest du das Gefühl, wir hätten wieder so ein Mittelfeld, wo du einfach auch im Spiel sogar nochmal nachlegen kannst. Ja, das stelle ich mir schon auch vor, dass diese missliche Situation mit Schinter da irgendwie sich wieder ein bisschen auflöst.
Ja, im Augenblick sind sowieso beide ja eigentlich so formschwach, dass in beiden gut tun würde, wenn sie
Ja,
von
das
der
weiß
Bank
ich
kommen
bei
würden.
Schinter noch nicht mal so
Also
genau. Bei
boah,
Johannesson habe ich das
hatte ich jetzt
Gefühl.
auch, also bei aller Liebe, auch wenn er jetzt natürlich nicht auf seiner Paradeposition gespielt hat, aber wie so das, was ich mir eigentlich immer bei Schinter halt wünsche und warum, glaube ich, viele ja immer auch so ein bisschen, vielleicht auch unfairerweise unzufrieden mit ihm sind, ist, ich sehe da einfach nicht für einen Spieler mit der Technik, mit dem Potenzial, so dieses. Ja, dass er halt ausstrahlt, dass er halt die ganze Zeit immer den Ball haben will und irgendeinen Spielzug halt irgendwie machen will, den er auf jeden Fall im Fuß hat. Also
Aber
was mich jetzt
sorry.
auch gerade bei dem Stadion-Eindruck jetzt am Samstag, also das war, bei dem habe ich mich fast am meisten aufgeregt, obwohl er derjenige war, der am wenigsten krasse technische Fehler gemacht hat, außer am Anfang. Der hatte, glaube ich, zwei, drei fette technische Fehler in den ersten 15 Minuten, dann wurde das ein bisschen besser. Aber der ist auch einfach immer große Teile des Spiels eher unsichtbar. Und das finde ich für einen Spieler mit seiner Technik ist es einfach super schade.
Aber wann kann er das denn anbringen, wenn er auf seiner Position spielt? Jetzt hat er zwei Spiele machen müssen, wieder auf dieser linken Seite, wo er dann nach innen zieht, aber nicht so wirklich komplett nach innen ziehen kann, weil die Außenbahn ja auch noch von ihm beackert werden muss. Er muss ja relativ viel nach hinten arbeiten, gegen den Ball und so, was er ja auch sehr gut kann, was er auch nicht schlecht gemacht hat. Also für mich ist es wirklich also weiß ich nicht, ob der so formschwach ist gerade. Ich habe das Gefühl, genau das, was du gerade von ihm forderst, hat er eigentlich vor allem gegen Ende der letzten Saison, nicht ganz zum Ende, aber so in den letzten regulären Spielen
Darüber
auch
geht.
immer wieder gezeigt, wenn er auf seiner Position ist, dann
Absolut,
ist er
darüber rede
dieser
ich nicht.
Spieler.
Ich rede ja jetzt weder über die letzten beiden Spiele und da rede
Ja.
ich auch über technische Fehler, also die eben nicht
Ja.
passieren sollten.
Ja.
Und ich würde schon eher denken, dass er gerade nicht in seiner besten Form ist. Aber
We
du hast
will see.
natürlich absolut recht. Stell ihn mal wieder auf seine richtige Position, lass ihn da mal wieder zwei, drei Spiele machen und dann können wir weiterreden.
Ja.
Hast du schon komplett recht, ja. Hast du noch einen Gedanken zum Spiel, Jan, oder sollen wir dann in den Ausblick gehen auf nächste Woche?
Nee, ich bin zufrieden und wir können ein bisschen mit Sorgen falten, aber das ist halt Pokal. Da sollte uns die letzte Saison keine, ne,
Ne.
falschen Hoffnungen machen, sondern das ist immer noch Fortuna im DFB-Pokal und dann hat man auch noch einen Drittligisten vor der Brust.
Ja,
Seit
also ich
14
kann dir da
Tagen.
auch wirklich nur, ich kann dir da wirklich nur beipflichten. Ich schaue auch eher mit Sorgen auf das nächste Wochenende. Fortuna ist zu Gast bei Dynamo Dresden und nachdem die Fortuna ja, auch wenn es ja irgendwie nie zu Heimspielen reicht im Pokal, ja doch sehr, sehr häufig in den letzten Jahren schon eher mit dem Glück zu tun hatte bei den Auslosungen, hat ja schon in den seltensten Fällen mal Bundesligisten zugelost bekommen, muss man fairerweise sagen. Hat man jetzt in dieser ersten Runde in dieser Saison den wahrscheinlich schwersten Gegner bekommen, der nicht im Profitop war. Und ja, trifft halt eben vor ausverkauftem Haus auf Dresden, die jetzt auch schon zwei Spiele gemacht haben, gehen jetzt in das dritte Jahr in Folge eigentlich als Top-Favorit in Liga 3 und wollen unbedingt hoch. Letztes Jahr haben die Dresdner es geschafft, zusammen mit den Regensburgern, als man im Winter mit über 10 Punkten an der Tabellenspitze stand, diesen Vorsprung noch gegen zwei Aufsteiger zu verspielen. Dementsprechend war in der Rückrunde die Stimmung in Dresden sehr, sehr schlecht. Man hat sich dann von Markus Anfang getrennt und deswegen jetzt mit Thomas Stamm, der vorher bei der zweiten Mannschaft vom SC Freiburg war, einen ja, für Dresden vielleicht auch etwas überraschenden Trainer geholt. Jemand, der durchaus für Innovativität steht und wo man halt wirklich gespannt sein kann. Also auch ein
Kein
Trainer.
offener Querdenker ist, oder wie ist das da?
Das hast du jetzt gesagt.
Ja.
Weiß ja, ich nicht. Auf jeden Fall weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Da ist einfach nichts bekannt, was ja schon mal sehr angenehm ist. Ja, gestartet sind die Dresdner mit 2 Siegen. Natürlich hat Christoph da Ferner auch schon getroffen. Ist allerdings kein klarer Stammspieler, das muss man fairerweise auch sagen. Das war, glaube ich, ein Elfmeter-Tor. Und ja, es wird zu beobachten sein, wie die Dresdner gegen die Fortuna agieren werden, weil sie auf jeden Fall anders agieren werden, vermutlich, als sie das in der Liga tun. In der Liga ist ganz klar der Fokus darauf, dass man eben offensiv spielt, dass man einfach darüber, dass man die besseren Einzelspieler hat, Partien dominieren kann. Und ob man das jetzt gegen die Fortuna genauso anwendet, ja, das glauben wir natürlich alle eher nicht. Man wird sich da wahrscheinlich schon eher tiefer zurückziehen und vielleicht dann irgendwie auch auf Konter lauern. Wie sehr, ist halt super schwierig einzuschätzen. Ob man da was am System ändern wird, finde ich genauso schwer einzuschätzen. Das kann man einfach nicht sagen, weil eben diese Aufgabenstellung eine andere ist. Was man in der Liga gemacht hat, ist, dass man da ein 3-1-4-2-System gespielt hat, also auch mit 2 klaren Spitzen vorne, mit 2 Achtern, die aber eigentlich häufig mehr als Zehner agieren, also wirklich eine offensive Aufstellung. Man hat die beiden Flügel halt einmal auf der linken Seite mit Philipp Heise, den wir auch noch von der Fortuna kennen, also von der zweiten, einmal mit Wucht besetzt, dann auf der rechten Seite geht es dann eher über den Speed. Und wen ich euch auf jeden Fall noch ans Herz legen möchte, sind noch 2 weitere Spieler der Dresdner. Einmal auf der 6 Toni Menzel, geborener Dresdner. Er ist 19 Jahre alt und spielt halt diesen Part auf der Doppel-6 alleine. Der wird wohl allerhöchstens den Part auf der 6, nicht auf der Doppel-6. Guter Einwand. Ja, also mit 19 Jahren das halt so zu machen, finde ich absolut bemerkenswert. Der wird in Dresden wohl nur zu halten sein, wenn es wirklich dann auch endlich hochgehen sollte am Ende der Saison. Und dann noch der beste Fußballer im Kader, der offensivere Part von der Doppel-8, Oliver Batista Meyer. Auch eine interessante Personalie. War von Dresden letztes Jahr an den SC Verl ausgeliehen. Hat dann in der Hinrunde wirklich die ganze Liga dominiert, mit Abstand der beste Spieler gewesen. Verl befand sich vermeintlich im Aufstiegskampf mit Dynamo Dresden, also hat Dynamo Dresden eine Klausel, die es gab, aktiviert, um ihn im Winter zurückzuholen. Boah. Markus Anfang wollte ihn allerdings nicht haben, was dann zu einer ziemlich unangenehmen Situation im Trainingslager geführt hat. Am Ende hat man ihn dann, glaube ich, nochmal in die Schweiz verliehen für die Rückrunde. Oh, jetzt ist er zurück und Thomas Stamm freut sich sehr über ihn und sieht so aus, als ob er direkt wieder an seine alte Stärke anknüpfen kann. Also der hat auf jeden Fall einen richtig feinen Fuß und da muss man aufpassen. Wenn es ihn zu verteidigen geht, muss die Fortuna auf jeden Fall wieder ihr ganzes defensives Potenzial eben ausfahren. Ja, die große Frage ist, glaube ich, wir haben jetzt irgendwie auf Dresden ein bisschen geschaut, aber eigentlich geht es uns ja eigentlich nur darum, uns zu überlegen, kann die Fortuna in diesem Spiel irgendwie gefährlicher nach vorne agieren, als sie es die ersten beiden Spiele getan hat? Und falls nicht, wie seht ihr die Fortuna dieses Spiel gewinnen, falls die Dresdner sich nicht selbst schlagen sollen?
Ja, also da hab ich schon Möglichkeiten, mir das vorzustellen. Ich sehe die Fortuna natürlich als neutraler Beobachter. Ich bin schon fokussiert. Sie ist halt eine sehr gute Zweitligamannschaft. Die Frage ist halt nur, wie macht man das Tor? Und da muss man überlegen, klar, Dresden spielt aber auch zu Hause, ist vielleicht auch ein Faktor. Die werden sicherlich nicht total offensiv spielen, aber ob man es komplett aus einer Mannschaft rausnehmen kann, die halt quasi vom Trainer sympathischerweise darauf ausgerichtet ist, in einer dritten Liga halt durchaus offensiver mitzudenken und zu spielen, das in einem Pokalspiel komplett unterzustreichen, weiß ich nicht. Also eigentlich ist mir das, was du mir da gerade berichtet hast, lieber als so ein, keine Ahnung, Lieberknecht Drittliga-Äquivalent, der halt gnadenlos hinten mauern kann und halt irgendwie 7-Meter-Hünen vorne drin hat, die Kopfballe machen. Also die Fortuna hat halt das defensive Gerüst und aber auch die individuelle Klasse, um eventuell halt vorne noch das ein oder andere Tor machen zu können. Ne? Also klar, das ist aber kein Alleingang, das haben wir jetzt alle dreimal gesagt und jeder, der das hier hört, weiß es schon länger. Aber wie die Fortuna das gewinnen kann, das sehe ich mehrere Wege. Also das, ich glaube, ich das, ne, also man kann natürlich jetzt hier die Hände vom Kopf zusammenschlagen, ach, Fortuna wieder. Aber ich bin da, ich vertraue dieser Mannschaft und natürlich kann es schief gehen, aber ich rechne mir da schon was aus.
Ja, ich denke auch, es ist eher so ein Bauchgrummeln, was man genau natürlicherweise hat. Aber wenn man es dann rational betrachtet, ist genau das, was du sagst, Jan, auch relativ logisch. Es ist natürlich super, wenn die sich für die dritte Liga einen relativ guten Plan zurechtgelegt haben, wie sie offensiv Fußball spielen wollen mit ihren individuell auch stärkeren Mannschaftsteilen. Aber das wird gegen die Fortuna natürlich nicht so gehen, wahrscheinlich. Aber was halt definitiv der Fall sein wird, man wird alles reinwerfen. Es wird ein Hauen und Stechen und vielleicht muss es nicht mit vielen Fouls sein, aber es geht halt um alles und du kannst halt als Dresden einfach die Fortuna rausschmeißen und bist da quasi in dieser Underdog-Position und das würde ich Dresden so insgesamt als Fußballmannschaft jetzt gar nicht so spezifisch als die, die sie gerade ist, sondern als Verein einfach zutrauen und ich glaube, es kann sehr, sehr unangenehm werden mit sehr leidenschaftlichem Verteidigen und so weiter, auch wenn man eigentlich eine offensive Ausrichtung hat. Aber naja, man wird es sehen. Also, ich weiß gar nicht, wer aus dem Kader dann noch neu dazukommen wird. Es scheint ja langsam,
glaube ich, auch schwer zu sagen, aber es kann natürlich sein, im besten Fall wäre, ja, könnte man, ja, ich glaube nicht, dass Pitinovic schon so weit sein wird, aber es wäre natürlich super dankbar, wenn man irgendwie einen gelernten Stürmer hätte, den man, und wenn es halt nur irgendwie für die Schlussphase ist, da irgendwie noch, noch mal irgendwie in so eine Partie werfen könnte, aber ja, das ist vor allen Dingen eigentlich wichtig wäre, so einen Stürmer von Anfang an mal drin zu haben, wenn man einfach von Anfang an mal einen vernünftigen Plan durchziehen kann. Das wissen wir alle, aber das wird eben, sei denn, man verpflichtet jetzt noch jemanden in den wenigen Tagen bis dahin, überraschenderweise für diese Position, bis dahin wird es ja wohl eher nicht der Fall sein und wir müssen einfach mit dem arbeiten, was man hat und dann einfach sehen, was dabei rauskommt. Und
ja, Benito Raman könnte da schon
bisschen weniger aus der Distanz schießen.
Also als Stürmer, wir haben heute am Anfang darüber geredet, da wird schon einer gerüchtet, den man hineinwerfen kann im Spiel oder Tore machen kann.
Ja.
Das kann ich mir schon vorstellen, dass das halt, wenn er fit ist, dass man ihn dann direkt reinwirft im Spiel.
Absolut. Aber
okay. Das sehen wir dann und besprechen wir dann danach. Alles andere können sich unsere lieben Hörerinnen und Hörer auch denken, dass wir gerne anderes los gehabt hätten und so weiter und so fort. Aber so ist es nun mal und dann geht's eben
gegen das. Ja, würde ich auch sagen.
Über alles weitere sprechen wir dann nächste Woche. Schaltet gerne wieder ein.
Ciao.
Gut, bis nächste Woche.
Bis dann. Ciao. Ciao.